Herzlich willkommen auch von meiner Seite, euch, die ihr hier in unserem Gemeindezentrum seid, aber euch natürlich auch, die ihr entweder zu Hause oder aus dem Urlaubsgebiet live oder zeitversetzt dabei seid. Schön, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo wir uns auf das Wort Gottes hin ausrichten können. Und es ist mein Gebet schon im Vorfeld gewesen, dass der Geist Gottes Wort in und unter uns groß macht. Miteinander groß schreiben, das ist ja so das Thema hin und wieder jetzt auch in diesen Sommerwochen. Und ich möchte aber mit einer Frage anfangen. Habt ihr euch jemals schon mal darüber Gedanken gemacht, wenn ihr jetzt eine Zeitreise machen könntet? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wenn ihr dann in biblischen Zeiten wärt, zum Anfang des Neuen Testaments bei Paulus, in welche neutestamentliche Gemeinde ihr gerne einmal hineingehen würdet? Wer wäre da die Nummer eins in eurem persönlichen Ranking, um dort das Gemeinschaftsleben zu erleben, das Wirken Gottes zu erleben? Wer ist Jerusalem? Nicht, wo so großer Wachstum passiert ist in kurzer Zeit, wo sie regelmäßig in der Lehre, in Gemeinschaft, im Abendmahl miteinander unterwegs waren und gefeiert haben? Oder wer ist Antiochien? Wo in dieser Gemeinde der Heilige Geist so direkt gesprochen hat, sodass Missionare ausgesandt wurden? Oder wäre es Rom, die Christenheit dort, diese kleine Gemeinde in der Multikulti-Hauptstadt des Römischen Reiches? Oder wäre es eine der Gemeinden in Kleinasien, die Paulus gegründet hat, und wo ihr einfach sagt, ach, da würde ich gerne, hätte ich gerne mal reingeschaut. Wenn ihr meine Antwort wissen wollt, bei mir ganz oben auf dem persönlichen Ranking, welche Gemeinde ich gerne erlebt hätte oder besucht hätte, das wäre die Gemeinde in Thessalonich gewesen. Ich möchte euch auch gleich sagen, warum diese Gemeinde. Weil Paulus, wenn er an diese Gemeinde denkt, voll des Lobes ist, weil er große Dankbarkeit zum Ausdruck bringt und weil er riesige Freude hat an deren Entwicklung. Schaut mal hier, wie er am Anfang des ersten Thessalonicher Briefes ihnen schreibt. Er schreibt, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, dann erinnern wir uns daran. Und dann nennt er drei Dinge. Er erinnert sich daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Also der Glaube ist tätig, lebendig. Zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid. Da wird nicht nur über Liebe geredet und gesungen, sondern da wird Liebe praktiziert und ist erlebbar. Und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Sie lebten in der Erwartung, in der Naherwartung, unser Herr kommt wieder. Und diese Hoffnung hat ihnen Festigkeit gegeben im Miteinander und auch im Glaubensleben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei Kardinaltugenden, die ja unser Christsein ausmachen, sagt Paulus, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht voll des Lobes bin, voller Dankbarkeit bin, zu ersehen, zu erleben, wie Glaube, Liebe und Hoffnung unter euch groß ist und lebt. Da wäre ich gerne so richtig dabei gewesen, zumal dann Paulus weiterschreibt, ich lese es euch nur vor, ihr könnt es ja vorne jetzt nicht sehen, er schreibt dann ab Vers 8, ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort, schreibt Paulus, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen, schreibt Paulus. Überall redet man davon. Das Miteinander groß geschrieben, aber auch groß gelebt und Großes mit Gott erlebt. Das Miteinander zu Gott hin, das Miteinander untereinander, das Miteinander in die Umgebung hinein und anderen Menschen die Botschaft zu bringen. Und obwohl Paulus schreibt, wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen, endet der Brief ja hier nicht, sondern er schreibt den ersten Thessalonicher Brief und er schreibt später auch noch den zweiten Thessalonicher Brief. Warum schreibt er dann aber noch einen längeren ersten Thessalonicher Brief? Warum und wozu? Er will ihnen Mut machen, dass obgleich der Glaube, die Liebe und die Hoffnung so stark ausgeprägt ist in dieser Gemeinde, dass sie eben nicht stehen bleiben, nicht sich mit einem Status quo zufrieden geben, sei es persönlich oder als Gemeinde, sondern dass sie im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung weitergehen, sich stärken, weiter tiefer drin wachsen, im Wissen, Jesus Christus kommt wieder und lädt uns alle zu einem großen Freudenfest dann ein. Und so kommt Paulus im praktischen Teil vom ersten Thessalonicher Brief dann auch nochmals auf das Miteinander zu sprechen. Und Wir wollen es mal hier miteinander lesen, hier vorne, unseren Predigtext von heute Morgen, 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 15. Und im Grunde ruft er die Thessalonicher und ruft uns das Wort Gottes auch heute auf dazu, begegnet einander seelsorglich. Wir können auch den Begriff seelsorglich gleich noch ein bisschen erklären. Aber er schreibt hier erstmals, außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister. Also außerdem zu dem, was ich gerade, sagt Paulus, im Brief euch nahegelegt habe und geschrieben habe, bitten wir euch, liebe Geschwister. Und das Interessante an dieser Stelle ist schon mal, dass Paulus jetzt nicht nur schreibt, bitte ich euch Gemeindeleiter, bitte ich euch Älteste, bitte ich euch Diakone oder bitte ich euch ihr seelsorglich Begabten und Berufenen. Sondern er sagt, ich bitte euch, liebe Geschwister. Das heißt, es geht hier jeden an, um das, was es jetzt geht. Es ist jeder im Grunde hier gefragt und herausgefordert. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen. Habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Und bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Sag mal, soll ich wirklich meines Bruders Hüter sein? Soll ich meiner Schwester im Glauben Hüter oder Hüterin sein? Das hat sich schon kein gefragt zu Beginn der Menschheitsgeschichte, um damit vor Gott von sich abzulenken. Und seitdem schwebt diese Frage, soll ich meines Bruders, soll ich meiner Schwester im Glauben ihr Hüter sein oder Hüterin sein, schwebt diese Frage durch die Menschheitsgeschichte auch in unsere Gemeinden hinein. Hat mich der andere wirklich zu kümmern? Er ist doch erwachsen, kann sich für sich selbst sorgen. Oder noch zugespitzter formuliert, soll und darf ich mich auch in seine Angelegenheiten einmischen? Glaube ist doch Privatsache. Und anders gefragt, habe ich überhaupt das Recht dazu, in das Leben meiner Geschwister hineinzureden? Das wäre dann noch schöner. Wo kommen wir denn dahin, wenn das um sich greift, dass jeder das Recht hat oder die Pflicht hat, in das Leben anderer in der Gemeinde hineinzureden? Wo kommen wir denn dahin? Müsste man da nicht eher einen Schutzsaum aufbauen? Da kann doch auch vieles falsch gemacht werden, kann vieles kaputt gehen und Beziehungen zerstört werden. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir dem einfach so freien Raum lassen, Paulus? Und dann sagst du auch noch, das darf jeder tun. Oder jeder hat sogar die Aufgabe, in der Richtung unterwegs zu sein. Wisst ihr aber, die grundlegende Frage ist nicht, wo kommen wir denn dahin, sondern wir müssen einmal überlegen, wo kommen wir eigentlich her als Kinder Gottes. Das ist die viel wichtigere Frage, um zu verstehen, was Paulus hier auch meint und im Blickfeld hat. Nicht, wo kommen wir hin, wenn wir das leben, sondern wo kommen wir erstmal her, dass wir das leben dürfen, dazu aufgefordert sind. Wir kommen von daher, dass Jesus die Gemeinde als seinen Leib versteht. Ich bin das Haupt, sagt er, und ihr seid die Glieder. Das heißt, wir sind aus Ängste miteinander verbunden, geistlich gesehen, so wie Jesus das versteht. Wir sind aus Ängste mit Jesus Christus verbunden, unserem Herrn und Heiland, aber wir sind auch aus Ängste miteinander verbunden als Kinder Gottes, weil wir alle Glieder sind dieses einen Leibes, Jesus Christus. Das heißt, diese geistliche Sichtweise über Gemeinde lässt dann Paulus sagen, zum Beispiel im Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 25, unser Leib, also die Gemeinschaft der Glaubenden, soll eine Einheit sein, in der jedes einzelne Körperteil für das andere da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid der eine Leib Christi und jeder einzelne von euch gehört als ein Teil dazu. Das ist die geistliche Grundlage, auf der wir dieses Thema heute Morgen auch zu sehen haben. Begegnet einander seelsorglich. Von daher lautet die Antwort auf Kains Frage, soll ich meines Glaubensbruder Hüter sein, auf ein uneingeschränktes Ja. Ich soll es nicht nur, ich muss es sogar. Natürlich soll ich mich um meinen Bruder und meine Schwestern kümmern. Die Frage ist dann nur, wie. Und wenn es ihm gut geht, dann geht es mir auch gut. Ich bin diese Tage nachts aufgewacht, weil ich auf Toilette musste und ich habe die Hausschuhe nicht angezogen. Warum auch? Ich kenne ja den Weg auch so im Halbdunkeln. Und auf dem Weg zur Toilette bin ich auf etwas getreten, hatte plötzlich einen stechenden Schmerz hier rechts unten in der Fußsohle. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn man so schlafwandelnd durch die Wohnung läuft, nicht, ist man plötzlich hellwach, nicht? hellwach, dieser stechende Schmerz, und dann muss ich erstmal meinen Fuß kühlen, und für die erste Stunde danach war nicht mehr an Schlafen zu denken. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass da so ein Tipp-Kick-Spieler, also so eine kleine Tipp-Kick-Figur, mit der man Fußball spielen kann, keine Ahnung, warum die da lag. Also von mir aus lag sie nicht da, aber gut, es macht keinen Sinn, das zu klären, weil immer jeder sagt von mir, ich war es nicht. Auf jeden Fall lag die da und ich bin da halt draufgetreten. Und es war dieser stechende Schmerz. Und dieser stechende Schmerz an der Fußsohle, der hat sich bei mir ausgewirkt auf meinen ganzen Leib. Auf mein ganzes Befinden in dieser Nacht. Seht ihr, und so ist es mit dem Leib Christi auch, danke ich dann. Herr, ich danke dir für die Illustration zur Predigt an dieser Stelle. Gut, aber vielleicht hätte es auch ein anderes sein können, aber so war es jetzt halt an dieser Stelle. Aber das ist der grundlegende Gedanke, nicht, dass wir miteinander verknüpft sind, wie der Leib, die Glieder und die Organe und alles auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufeinander Acht haben und in guter Weise uns seelsorglich begleiten. Bevor wir jetzt auf diesen Text hier einsteigen, möchte ich euch erstmal das Jesus-Prinzip vorstellen. Das wäre nochmal auch das zweite Grundlegende, neben dem Gedanken, dass wir Leib Christi sind. Das Seelsorgeprinzip Jesu möchte ich euch gerne ganz kurz vorstellen. Ich denke, viele von uns kennen es auch schon, zumindest diese Geschichte. Ihr habt hier vorne ein Bild, da könnt ihr das sehen. Ihr seht diese Frau, die da im Staube ist, und bei Jesus können wir lernen, wie er sein Seelsorgeprinzip auf dieser Erde gehandhabt hat. Worauf er Wert legt, wenn er sich um Menschen kümmert. Folgendes passiert, Johannes 8, ich mache ganz kurz, eine Frau wird in flagranti beim Ehebruch ertappt. Die Männer des Rechts wissen, was zu tun ist. Das Gesetz Mose schreibt vor, steinigen, also steinigen wir sie. Wer dazu jetzt nochmal Näheres wissen will, den verweise ich auf die Predigt von Markus Herter, der hat vor einigen Wochen hier ganz ausführlich über diese Stelle gepredigt. Aber das Entscheidende ist jetzt, wie geht Jesus mit dieser Frau um? Deren Schuld so offen zutage liegt, dass sie schamlos vor die Öffentlichkeit gezerrt wird und hier in diesem Bild im Staube liegt. Und auf den Nenner gebracht, ich möchte gleich auf den Nenner bringen, worauf es ankommt, mit dem nächsten Bild, dann könnt ihr sehen, wenn ihr Johannes 8 nochmal lest, aus diesem Blickwinkel, dass Jesus eine 100% Wertschätzung hat. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal eine 100% Wertschätzung der Person gegenüber, dieser Frau, und zugleich eine 100% Wertschätzung und Liebe dem Wort Gottes gegenüber. Und es zeigt sich in diesem Einsatz, in diesem einfachen Satz, dass er sagt zu dieser Frau, ich verurteile dich nicht. Auch weil alle anderen dich verurteilen, dich zur Rechenschaft ziehen, dich steinigen wollen, nach dem Gesetz Gottes, Mose sogar legitim, ich verurteile dich nicht. 100% Wertschätzung der Person in dieser Sicht. Und dann aber auch klärt er mit ihr, was vor Gott eben nicht in Ordnung ist, vom Wort Gottes her. Und er sagt, geh, aber sündige hinfort nicht mehr. 100% Wertschätzung dem Wort Gottes gegenüber. Merkt ihr? Und hier können wir an Jesus sehen, diesem Seelsorger par excellence, was so grundlegend wichtig ist. 100% Wertschätzung den Personen gegenüber, aber 100% Wertschätzung dem Wort Gottes gegenüber. Und diese Balance zu halten, ist nicht immer einfach. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe manchmal den Eindruck, mir gelingt das oft nicht. Aber ich weiß, in welche Richtung es unterwegs sein sollte. Und daran strecke ich mich immer wieder aus. Aber wir geben einer Person manchmal 100% Wertschätzung, übersehen dann aber alles und sagen, ja, die Liebe deckt eh alles zu, steht ja auch schon in der Bibel, nicht? Und vergessen dann eigentlich, das Leben mit der Person zu ordnen, sodass es dem Wort Gottes entspricht. Auf der anderen Seite gibt's aber auch so, dass wir nur die Sache sehen, um die es geht, so 100%. Ehebruch, natürlich, das geht nicht und so weiter. Übersehen aber dabei die Person, um die es geht, wie es ihr geht, warum es dazu gekommen ist und blenden das einfach aus. Und wisst ihr, und das ist das, was wir von Jesus lernen können, die Rechtgläubigkeit bestimmt manchmal unser Herz, das dann so kalt ist und das sagt er, da muss Liebe reinkommen. Liebe zu der Person, aber auch die Liebe zu dem Wort Gottes. Und das können wir grundlegend von Jesus als dem Seelsorger lernen. Und auf diesem Hintergrund, jetzt, dass wir der Leib Christi sind, verantwortlich füreinander, und auf dem Hintergrund, wie Jesus seelsorgerlich umgegangen ist und ein Beispiel gegeben hat, woran wir lernen können und drin wachsen können, wollen wir uns jetzt einmal dem heutigen Bibeltext zuschauen. Denn nach dem Jesus-Prinzip stellt uns hier Paulus, ich möchte es mal so sagen, das Leib-Jesu-Prinzip vor Augen oder das Gemeindeprinzip, und wir wollen den Text nochmal miteinander lesen. Außerdem bitten wir euch, liebe Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen, Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit einander und auch allen Menschen Gutes zu tun. Also ihr merkt schon in diesen kleinen Verslein und diesen kurzen Sätzen, wird schon mal etwas deutlich, wenn es heißt, sich seelsorglich zu begleiten. Es geht nicht nach dem, sag's mal etwas vereinfacht, nach dem Rasenmäherprinzip. Nicht? Also wenn ich den Rasen zu mähen habe, da wird nicht lang gefackelt, Motor an, alle Grashalme auf gleiche Höhe gebracht, dann noch ein bisschen geguckt, dass der Rasen seine Nahrung hat und dann ist alle gleich behandelt und allen geht's soweit, dem Rasen geht's soweit gut und der Gemeinde als Rasen geht's dann auch gut. Also das Rasenmäherprinzip funktioniert hier nicht. Auch das Gießkannenprinzip funktioniert hier nicht. Alle Gärten in Blumen werden gleich bewässert. Das reicht für jeden gut. Der eine seucht eher ab und der andere hat gar genügend und so weiter. Aber insgesamt hat doch jeder so im Schnitt gleich und gut Gießkannenprinzip. Nein, Paulus plädiert für das Gemeindeprinzip, vom Leib Jesu Gedanken ausgehen. Und das heißt, dass dem Rechnung trägt, dass das Leben eben unterschiedlich mit uns spielt und dass wir auch unterschiedlich sind und dass jeden von uns irgendwie betrifft, trifft oder auch anspricht. Außerdem bitten wir euch, also liebe Geschwister, und von vornherein stellt Paulus klar, einander seelsorglich zu begeben, ist nicht nur die Aufgabe vom Herrn jemand anders. Kennt ihr den? Das ist der Herr jemand anders, der soll's machen. Oder die Frau, alle nur ich nicht. Nicht? Das ist hier nicht gemeint. Jeder soll lernen. Und das finde ich auch wieder so interessant. Das heißt, nicht nur wir ausgebildeten Theologen, natürlich wir auch, aber nicht nur. Nicht nur die ausgebildeten angestellten Seelsorger, nicht nur die Ältesten, nicht nur Diakone, sondern wir alle haben die Möglichkeit, das traut uns das Wort Gottes, traut uns Paulus zu, dass wir uns in einer guten Weise seelsorglich begleiten können. Was heißt aber seelsorglich? Das ist ja oft so hoch aufgehängt, dass ich sage, wer bin ich schon, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen kann? Ich habe da keine Ahnung, ich habe mit mir selber genug Probleme, ich bräuchte vielleicht eher einen Seelsorger, als statt, dass ich jemand seelsorglich dienen kann. Und dann fühle ich mich unsicher, anderen seelsorglich begleiten, wie soll das gehen? Im Grunde von der Bibel her ist es ganz einfach. Das griechische Wort Parakaleo heißt aufhelfen oder zurechthelfen. Aufhelfen, ermutigen, einfach ein ermutigender Gedanke. Ich nenne nachher euch gleich noch ein schönes Beispiel, wo wir es selber als Familie erlebt haben. Ein ermutigender Gedanke, ein Drandenken oder mal eine Nachfragen. Das ist schon aufhelfen in vielen Situationen. Oder einfach nur zuhören, ihr Lieben. Das ist schon seelsorglich jemanden begleiten. Auf hohem Niveau einfach nur mal zuhören können. Viele Leute haben heute keine Möglichkeit mehr, dass ihnen jemand wirklich zuhört. Oder dann das Ermahnen meint zurechthelfen. Mal ins Gespräch kommen und sagen, sag mal, bist du wirklich glücklich in dem Bereich, so wie das es hier darstellt? Schau mal von der Bibel. Oder sollen wir mal miteinander drüber beten und ins Gespräch kommen? Sollen wir mal jemanden zu Rate ziehen? Darum geht es. Früher hieß es mal, jeder Christ ein Gitarrist. Wer kennt diesen Satz noch? Ja, auch die Jüngeren auch noch so ein bisschen, nicht? Jeder Christ ein Gitarrist, ja, da bin ich auch reingefallen, nicht? Aber es blieb dann so bei A-Dur und E-Moll. Und na, ich glaube, für Blowing in the Wind hat es damals gereicht, aber mehr war nicht drin bei mir mit jeder Christ ein Gitarrist, nicht? Aber wenn ich das kam mir so in den Sinn, aber wenn ich es jetzt so übertrage auf seelsorglich, dann würde Paulus schon sagen, jeder von uns hat ein gewisses Potenzial, dem anderen seelsorglich zu dienen. Natürlich mag es sein, dass der andere da besser ist, besser ausgebildet oder vielleicht auch von seiner Begabung, die Gott ihm mitgegeben hat, ehrenamtlich, einfach, wie soll ich sagen, ein besseres Gefühl dafür oder einfach stärker dafür von Gott her begabt. Aber trotzdem hat jeder etwas, was er dazu beitragen kann. Und jetzt wollen wir einfach mal genauer anschauen, was Paulus hier so in kurzen Sätzen schreibt, wie wir einander seelsorglich begleiten sollen. Und da hat es auch schon ganz schön in sich. Das fängt schon damit an, dass es hier heißt, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Martin Luther nennt die Unordentlichen, so nennt er das. Wörtlich fand ich das hochinteressant. Da wird ein griechisches Wort verwendet, das heißt ataktos. Da steckt das Wort Takt drin. Und a heißt ohne. Also ohne Takt. Das heißt, sie sind aus dem Takt geraten. Der Takt ist nicht mehr in Übereinstimmung mit dem, wie Gott es fürs Leben vorgesehen hat. In einem Lebensbereich oder oder auch im gesamten Leben, das sei da mal dahingestellt. Aber es geht also um Geschwister, aus welchen Gründen auch immer, seien sie selbst verschuldet oder nicht verschuldet, egal, aber die in einem Bereich ihres Lebens außer Takt geraten sind. Aus dem Takt des Lebens gefallen sind, wie Gott es sie für sich gedacht hat und in seinem Wort uns weitergibt. Und ich finde es hochspannend, dass selbst in der Gemeinde in Thessalonich, die Paulus so voller Lobes ist, voller Dankbarkeit ist, nicht? Glaube, Liebe, Hoffnung wird so toll gelebt, dass da auch einige außer Takt geraten waren und dass Paulus es anspricht. Da gab es Christen, die sagten, ah, Jesus kommt eh bald wieder, was soll ich dann noch arbeiten gehen? Warum soll ich eigentlich noch Geld verdienen? Macht doch keinen Sinn. Jesus wird eh bald wiederkommen. Und Paulus sagt, wer so denkt, ist atactus, aus dem Takt gekommen. Glaubensgeschwister, die noch griechisch-philosophisch dachten und sagten, der Körper ist doch fürs Glaubensleben nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Geist von Gott her inspiriert ist und ausgerichtet ist auf Gott hin und dass die Seele mit Gott gefüllt ist. Aber der Körper kann seine Bedürfnisse einfach frei ausleben. Nicht? Dann kann es nicht mehr auf die Reinheit im körperlichen Leben, sondern nur noch auf die Reinheit des seelischen Lebens. Und so kam es zu sexuellen Entgleisungen. Und Paulus würde sagen, ihr seid atactus. Ihr seid aus dem Takt gefallen, wie Gott es sich für euch gedacht hat. Das kommt also auch in dieser hochgelobten Gemeinde in Thessalonich vor. Und natürlich passiert das. Aber wo es passiert, das sollen wir die Betroffenen nicht sich selbst überlassen. Das ist erstmal der ganz, ganz wichtige, grundlegende Gedanke. Ich bin meines Bruders und meiner Schwester Hüter. Ich darf den anderen nicht einfach sich selbst überlassen. Sondern Paulus sagt, zurechtweisen, zurechthelfen. Welch ein Wort in der heutigen Zeit. Zurechthelfen. Man getraut sich da kaum in den Mund zu nehmen. Ich nehme es jetzt auch nur in den Mund, weil es die erste Übersetzung hergibt, ganz ehrlich. Nicht? Passt es noch in unsere heutige Zeit? Das ist doch ein No-Go und auch in christlichen Kreisen. Und das Ganze wird nicht besser, wenn ich euch jetzt noch sage, was das Wort ursprünglich bedeutet. Ich dachte, wenn ich das Wort mal untersuche, vielleicht kommt was Geschmeidigeres dabei raus oder etwas Angenehmeres, nicht? Dass ich dann euch sagen könnte, was die Herzen dann mehr öffnet in diese Richtung, wenn es geht, um es zurechtweisen, zurechthelfen. Nee, klappt nicht. Wörtlich heißt das Wort, wenn ich es richtig recherchiert habe, den Kopf wieder zurechtsetzen. Wem gefällt das? Dachte ich mir nicht, den Kopf wieder zurechtsetzen. Aber damit ist nicht gemeint, dass dem anderen, dass ich jetzt legitim oder legitimiert bin, dem anderen mal kräftig den Kopf zu waschen oder ihm einfach mal die Bibelverse vor den Kopf zu knallen. Und dann muss er schon gucken, wie er damit klarkommt. Vielmehr meint, den Kopf zurechtsetzen, den anderen sein Denken wieder neu von Gottes Wort her zu prägen. Ihr Lieben, und das geht nicht nur, indem ich ihm etwas vorsetze und sage, so und so muss es sein, sondern das geht nur, indem ich mit ihm in Kontakt bin, indem ich mit ihm im Gespräch bin, im Austausch bin, indem wir uns gemeinsam überlegen, sag mal, was sagt das Wort Gottes in dieser Situation hinein? Und wie können wir hier und dir ein Stück weit auch helfen? Und wie gesagt, ich möchte hinzufügen, das geschieht auf der Grundlage vom Jesus-Prinzip. 100% Wertschätzung der Person zuerst und dann auch 100% Wertschätzung dem Wort Gottes gegenüber. Die zweite Bitte von Paulus lautet, ermutigt die Ängstlichen. Könnt ihr hier vorne sehen? Ja, ermutigt die Ängstlichen. Damit sind die Kleinmütigen unter uns gemeint. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich merke selbst, dass ich oft kleinmütig bin, wo ich vielleicht großmütig sein müsste, weil ich Pastor bin. Aber ehrlich gesagt bin ich manchmal auch ganz schön kleinmütig. Und dann ist es gut, wenn man jemanden an der Seite hat, wie seine Frau, die einfach großmütiger denken kann und es vielleicht auch zum Ausdruck bringen kann. Aber es gibt Geschwister, die angesichts schwerer Lebensumstände den Mut sinken lassen, den Mut auch sie verlässt oder die einfach kleines Mutes geworden sind, die Entmutigten. Die Weltlage ist vorhin schon, Erich, von dir angesprochen worden. Wir haben dafür gebetet. Aber wenn man das sieht, die Feuerbrände, die Hochwasserkatastrophen, Corona als Pandemie, das Erdbeben und so weiter. Man kann sich schon, die Werte, die den Bach runtergehen, man kann sich schon fragen, atactus, die Welt ist auch aus dem Takt geraten. Und wo führt das alles hin? Und wer gibt uns hier neue Sicherheit? Und Jesus sagt sogar noch in der Endzeitreden, diese Dinge werden kommen und sie werden vermehrt kommen über den Erdkreis. Und wir Christen haben da oft nicht die dezidierte Antwort. keine Ahnung, wo wir auf der Weltenuhr Gottes gerade stehen. Ist es 5:12? Ist es 4:12? Wenn ich mit 12 mal die Wiederkunft Jesu meine, kann ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, wir sind noch nicht nach 12. Wenn 12 Uhr die Wiederkunft Jesu ist. Aber die steht aus, die Wiederkunft Jesu. Und ich glaube, wir Christen, wir dürfen unsere Sicherheit daraus gewinnen, dass wir wissen, der Herr hat die Welt in seiner Hand, auch wenn sie a tactus ist und zunehmend außer Takt gerät. Aber er hält sie in seiner Hand. Und wir sollen wachsam sein und die Dinge beobachten, aber uns nicht davon runterziehen lassen, sondern aufschauen auf Jesus, unsere Erlösung naht in ihm. Ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen könnte zu dieser Weltlage. Und dann lass uns nicht über unterschiedliche Corona-Meinungen nachdenken. Ich habe jetzt gerade wieder einen kurzen Video zugeschickt bekommen von jemand, wo das heißt, das wäre eigentlich gar keine Impfung, was er da mit Corona macht. Und die DNA wird angegriffen, alles. Da gibt es wieder andere Meinungen. Ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wem soll ich vertrauen, wem nicht? Ich vertraue meinem Herrn, dass er uns durchbringt. Und ich bete dafür, dass Gott die Entscheidungsträger in Weisheit und Erkenntnis gibt, dass sie das irgendwie gut hinkriegen. Und dass wir vor Schlimmerem bewahrt bleiben. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass diese Lebenssituation, dass noch mehr von diesen Dingen kommen werden. Und es nicht einfacher wird. Und trotzdem gibt es auch viel Schönes auf dieser Erde noch zu entdecken und zu erleben. Nicht? Ja, den Entmutigten, Paulus würde sagen, schenkt einander euch Ermutigung als Person und gebt euch Ermutigendes für eure Situation, die euch zu schaffen macht. Ich habe hier eine Mappe mitgebracht, die möchte ich euch gerne zeigen. Da könnt ihr vorne drauf mal Bilder von meiner Frau und mir sehen, vor 12 Jahren. Meine Frau war da ist immer schön. Bei mir könnt ihr mich zumindest mal ohne Vollbart sehen, aber da oben hatte ich trotzdem schon keine Haare mehr. Also das könnt ihr euch gerne mal angucken, das Deckblatt, aber den Inhalt, den würde ich gerne nicht zur Verfügung stellen, aber ich möchte euch etwas dazu sagen. Diese Mappe ist uns sehr ans Herz gewachsen und meine Frau und ich, wir wissen, wo diese Mappe bei uns liegt. Und manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass wir diese Mappe rausholen, sie mal wieder aufmachen und reinschauen, sondern wichtig ist, dass wir wissen im Großen und Ganzen, was das mit uns gemacht hat und wie eine Gemeinde uns beschenkt hat, wo wir dienen durften, als unsere Tochter mit 15 Jahren schwanger wurde. Und da haben die Gemeindeleute diese Mappe erstellt, genauso mit dieser Fotomontage, haben Ermutigendes reingetan für uns als Person, Wertschätzung und haben Ermutigendes für die Situation hineingetan. Und dann haben wir im Laufe der Zeit, weil noch mehr kam, haben wir das Ganze alles auch hier reingetan. Und ihr Lieben, ich habe dann damals 2 Predigten daraus gehalten. Aus all dem, was die Gemeinde uns Ermutigendes, Schönes, auch unserer Tochter mitgegeben hat. Das ist jetzt 12 Jahre her, aber es bewegt mich immer noch und berührt mich immer noch. Und wenn ich in schwierige seelsorgerliche Dinge komme, dann erinnere ich mich immer wieder daran, an diese Mappe. Nicht 100% Wertschätzung der Person. Und auch mal erst die Situation verstehen lernen, in der die Leute ganz persönlich sind. Wie ist es dazu gekommen? Ich habe auch das andere erlebt und meine Frau auch, nicht, dass wir Mails bekommen haben. Ich war damals noch Allianzvorsitzender am Ort und Altpastor der Gemeinde. Und wo Rechtgläubigkeit kaltherzig uns erreicht hat. Es geht nicht mehr, dass ich Allianzvorsitzender bin, auch die Pastorenschaft soll ich mal in Frage stellen. Eine unserer Töchter kam von der Schule mit der Straßenbahn nach Hause, Tränen überströmt. Und als wir dann mit ihr gesprochen haben, hat sie gesagt, Papa, ich habe in der Straßenbahn gehört, man hat ihr schon gekündigt. Das hat alles gar nicht gestimmt. Nicht. Aber es war zum Glück nur ein kleiner Teil, aber der macht oft ganz viel mit einem. Und wir haben gesagt, wir heben nicht das auf, was uns kaltherzig entgegenkam, sondern wir heben das auf, was uns warmherzig entgegenkam. Und das ist im Verhältnis zu dem anderen ein großes Pfund und ein toller Reichtum. Da möchte ich euch Mut machen. Und da sind viele kleine Dinge dabei, die, wenn ich jetzt wieder reingucken würde, die mich zu Tränen rühren oder die mich einfach persönlich bewegen. Und deshalb möchte ich euch Mut machen, auch kleine Dinge der Ermutigung oder des Verständnisses, die helfen oftmals Entmutigten in großer Weise. Kleine Dinge können Großes bewirken. Jetzt der dritte Impuls, helft den Schwachen. Ja, in unserer Zeit gilt nur das Starksein, oder? Dabei sind wir alle so zerbrechlich. Ich habe mich mal gefragt, ich weiß nicht, wie musikalisch der Paulus war. Von David wissen wir das nicht. David war musikalisch und er hat viele seiner Schwachheiten oder da, wo es ihm nicht gut ging, hat er ihn in Lieder vertont und daraus sind Psalmen geworden. Er war halt auch sehr musikalisch. Von Paulus hören wir das nicht. Aber wir wissen von Paulus, dass er auch Schwachheiten hatte in seinem Leben. Nicht? Wo er mit dem Herrn gerungen hat. Und der Herr hat gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Ich habe mir überlegt, welches Lied hätte wohl Paulus gedichtet? Wie viele Strophen hätte dieses Lied gehabt? Wie geht's dir mit dem, was dein Leben so beschwert? Wie würdest du das Lied nennen? Und wie viele Strophen hätte dieses Lied, bis es zu Ende gedichtet wäre, deine Situation? Wie würde der Refrain aussehen? Wie würde die Bridge aussehen? Wäre doch mal hochspannend, oder? An dieser Stelle. Wir sind oft mit Schwachheiten behaftet, obwohl wir immer stark sein müssen oder sollten. Welch ein Lied über Schwachsein würdest du gerade über dich singen wollen? Gottes Wort sagt, helft denen unter euch, die schwach sind. Es heißt, haltet sie fest, nehmt sie an, stößt sie nicht raus und vergesst sie nicht. Entledigt euch ihrer nicht. All das steht in diesem Wort seelsorglich begleitend drin. Das kostet viel Kraft, das kostet Zeit, das ist keine Frage. Und das verliert man manchmal etwas, was Paulus im nächsten Punkt anspricht. Was verliert man mitunter, wenn es Zeit und Kraft kostet, einander seelsorglich zu begleiten? Es ist die Frage nach der Geduld. Vierter Punkt. Habt Geduld mit allen, schreibt Paulus. Seid langmütig. Habt einen langen Atem. Es fällt uns manchmal nicht so leicht und es fällt uns auch gar nicht so in den Schoß. Und gerade noch in der heutigen Zeit, die von so viel Ungeduld geprägt ist. Also ich meine, bei aller Liebe und bei allem Verständnis, aber jetzt müsste er oder sie es doch längst mal kapiert haben. Also bei aller Liebe, die ich jetzt aufgebracht habe, bei aller Zeit, bei aller Kraft, aber müsste es nicht langsam mal ein bisschen auf die Reihe bekommen? Kennt ihr so innere Gedanken und Worte? Bei aller Liebe steht uns oft die Ungeduld im Wege, ihr Lieben. Und wisst ihr, ich versuche mich immer daran zu erinnern, wenn mich meine eigene Ungeduld so bewegt, wie Gott mit mir umgeht. Da ist ja der Vater im Himmel, nicht? Und der geht so langmütig mit mir um als seinem Kind. Das ist unvorstellbar. Was für einen langen Atem er mit mir hat, um mich als Kind Gottes letztlich immer wieder dahin zu bringen, wo er mich sieht und wo er mich haben möchte. Da ist Jesus Christus, der steht mir geduldig zur Seite. Jeden Tag. Und dann ist da noch der Heilige Geist, der wohnt sogar in mir und er wohnt in dir. Was hat der für einen langen Atem? Wir haben neulich hier drüber gepredigt, dass du und der Heilige Geist, ihr habt eine WG, eine Wohngemeinschaft. Ja, der Heilige Geist ist nicht ausgezogen aus meiner WG. Ich bin nicht alleine. Der Heilige Geist bleibt in mir. Es ist Unterpfand für mein Erbe, für meine Erlösung, für dich auch. Welch eine Langmut, welch eine Geduld, welch eine Liebe hat Gott zu mir und zu dir. Und etwas von dieser Geduld, die Gott mit mir hat, die möchte ich an euch, an jeden, von dem Gott mich gebrauchen möchte, zur Verfügung stellen. Und ich möchte darin wachsen. Ich lebe von der Geduld Gottes, die genährt ist von seiner Liebe und seiner Gnade. Und ich möchte das auch weitergeben. Und ich glaube, das ist ganz im Sinne Jesu und dass auch das in der Gemeinde stark zum Tragen kommt. Und dann noch ein letztes, der fünfte. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit einander und euch allen Menschen Gutes zu tun. Bei dieser Übersetzung mit dem Vergelten hier, da bin ich bei Jürgen Werth hängen geblieben. Er ist ein Liederdichter, Autor, war früher mal Direktor vom ERF. Der ein oder andere müsste ihn noch kennen. Und er schreibt in einem Artikel, Vergelten liegt uns im Blut. Das hat mich so hellhörig gemacht. Vergelten liegt uns im Blut? Also uns Kindern Gottes, schreibt er. Und er sagt, ja, wir vergelten gerne Gutes. Ach ja, dachte ich, ja, das stimmt nicht. Da hast du mir deine Hilfe gegeben und angeboten. Und ich überlege mir, wie könnte ich dir Gutes tun? Oder wie könnte ich es vergelten, dass du mir Gutes getan hast? Da tue ich dir auch was Gutes. Also vergelten liegt uns schon irgendwie im Blut. Also auch das Gute zu vergelten. Aber wir vergelten einander oft auch das Böse. Heimzahlen, büßen, spüren lassen, wie du mir, so ich dir. Wir wissen um die Formen des Vergeltens, die nicht gut tun. Und es ist nicht so einfach, sich dem zu entziehen. Aber von Jürgen Werth habe ich dann etwas Tolles gesehen oder von ihm gelesen. Er sagt persönlich, als Christ will ich mich von dem Motto verabschieden, wie du mir, so ich dir. Als Kind Gottes will ich lernen, ein neues Motto zu beherzigen, und er nennt es, ihr könnt es hier in diesem Bild sehen, wie er mir, so ich dir. Wie er Jesu mir geholfen hat, wie er mich aufgeholfen hat, wie er mir zurechtgeholfen hat, wie er mit mir umgegangen ist, wie er mir das Leben auch vom Wort Gottes her neu schmackhaft gemacht hat, auf den Weg Gottes zu kommen, so will ich mit dir umgehen. Wie er mir, so ich dir. Jesus war aufwertend, barmherzig und hat auch das Wort Gottes hochgehalten. Kommen wir zum Fazit für heute. Wir sollen und dürfen einander seelsorglich begegnen. Und ich möchte euch einfach bitten, ihr habt hier nochmal die Zusammenfassung, dass ihr euch Gedanken macht, ja, Herr, wo möchtest du mich gebrauchen? Und erinnert ihr euch noch vor 3 oder 4 Wochen, wo wir auch dieses Thema hatten, das Miteinander unter Großschreiben, habe ich euch gesagt, ihr habt eine linke und eine rechte Hand. Und welche Person würdet ihr in die linke Hand schreiben, welche in die rechte Hand schreiben, um ihnen die Liebe ein Stück weit weiterzugeben. Und heute möchte ich diese Illustration nochmal aufrufen. Vielleicht sagst du dir auch beim ersten Mal, okay, ja, da habe ich mitgemacht, habe tolle Erfahrungen gemacht, ich mache jetzt hier gleich nochmal mit. Vielleicht sagst du dir aber auch, oh ja, na, da habe ich nicht mitgemacht, ich habe es vergessen oder irgendwie war es mir vielleicht doch auch zu unangenehm, aber jetzt bin ich mal dabei und spring auf. Also dann nimm deine linke Hand, deine rechte Hand und mal dir gedanklich einen Namen rein, und wenn es dir hilft, hol einen Kuli, einen Filzschreiber und schreib ihn rein. Und dann überlege von diesen 5 Punkten her, Herr, wie könnte ich dann dieser Person, die mir irgendwie auf dem Herzen liegt, wie könnte ich ihr in den nächsten Tagen seelsorglich, wie könnte ich sie seelsorglich begleiten? Vielleicht jemand, der außer Takt geraten ist, 100% Wertschätzung zu geben. Jemand, der entmutigt ist, einfach mal eine kleine Botschaft, aus der Großes werden kann. Die Schwachen ihm anzunehmen oder einfach nochmal sagen, ich übe mich in Geduld und suche nochmal den Kontakt. Suche das Gespräch oder bleib dran für ihn, im Gebet vielleicht auch erstmal. Und nicht das Böse vergelten, sondern das Gute. Ich glaube, dass der Geist Gottes sein Wort unter euch groß machen will in eurem Herzen und dass Gott euch zeigt, wie auch mir, wie wir es am besten konkret umsetzen können und sollten. Und deshalb segne Gott sein Wort an euch. Amen.